Ehe mal Sex.
Ein Podcast zur offenen Ehe.
Mit Claire.
Und Jörg.
Unfassbar, ihr Lieben, wir sind zweistellig. Heute nehmen wir die 10. Folge unseres Podcasts auf.
Und heute mit dem Thema Sex-Positiv-Partys und Kink-Partys.
Da stellt sich natürlich sofort die erste Frage, was ist der Unterschied zwischen diesen beiden?
Ich habe ein bisschen rausgeschrieben, weil es sind doch einige Unterschiede. Und das beginnt schon beim Anfang. Also bei einer Sex-Positiv-Party muss man sich bewerben. Man kann nicht einfach so eine Karte kaufen. Hinter jeder Sex-Positiv-Party steckt ein Bewerbungsprozess. Und wenn man den Bewerbungsprozess gut gemacht hat, wenn man da erfolgreich war, dann bekommt man einen Link und kann sich eine Karte kaufen. Und das ist für Paare oft ein bisschen schwierig, weil es muss sich jeder einzeln bewerben. Man kann sich nicht als Paar bewerben. Bei einer Kink-Party ist das dann anders. Da geht man auf eine Ticketseite der Party, kauft sich ein Ticket und das war's.
Bleiben wir vielleicht so ein bisschen beim Bewerbungsprozess, um zu erklären, wie das funktioniert. Also man kann natürlich als Paar auch bei manchen angeben, wer ist der oder die Partnerin, mit dem, der man unbedingt dorthin gehen möchte. Das hatten wir ja auch schon. Und Bewerbungsprozesse sind mal kürzer, mal länger. Also da gab es einen, da sind wir ganz schön ins Schwitzen gekommen, weil wir da, wie viel waren es, 20 Fragen?
Ich glaube, es waren 20 Fragen.
Sehr ausgiebig zum Christopher Street Day, ganz viel über die Queer Community. Also wirklich Fragen mit einem Multiple-Choice-Test beantworten mussten. Und da kommt man ganz schön in Stress.
Ja. Und man muss sich auch selbst ein bisschen beschreiben, welche Erwartungen hat man, warum möchte man dahin und
Bei einer gab es zum Beispiel in der Bewerbung ausschließlich ein Freitextfeld und man musste über sich selbst und seine Vorstellung, was ist Consent, was versteht man darunter, einen Text schreiben.
Genau. Und wenn man dann erfolgreich eine Karte hat, dann geht es an die Tür. Und an der Tür ist es bei einer Sex-Positiv-Party so, da wird nicht nur ein Foto des Outfits gecheckt, sondern man kriegt noch mal so ein, zwei Fragen bezüglich Konsens, bezüglich was steckt hinter dieser Party. Man wird dann noch so ein bisschen durchleuchtet.
Und auch so ein bisschen bezüglich Drogen nochmal abgecheckt, beziehungsweise darauf hingewiesen, dass sämtliche Formen von Drogen auf solchen Partys, man muss halt ehrlicherweise sagen, weil auf technolastigen Partys doch Drogen konsumiert werden, wird hingewiesen, dass ganz strikt verboten ist.
Genau. Und bei einer Kink-Party wird nur das Outfit gecheckt und man kriegt eine Einweisung, wie das Awareness-Team gekennzeichnet ist. Das kriegt man bei der Sex-Positiv-Party auch. Awareness-Teams gibt es auf beiden Partys. Die sind immer sichtbar.
In aller Regel ist es auf beiden Partys nicht erlaubt, hell beleuchtet durch LEDs zu sein, weil das ist in aller Regel ein Kennzeichen für das Awareness-Team.
Genau.
So das können Lichterschlangen sein, das können LED-Bänder in Rot oder in Grün oder in Weiß sein, aber das Awareness-Team leuchtet.
Ein weiterer Unterschied zwischen Sex-Positiv und Kink-Partys ist, dass viele Sex-Positiv-Partys Themen haben. Und das fand ich ganz spannend, weil es war für uns ja am Anfang ganz neu. Wir waren voriges Jahr auf einer Sex-Positiv-Party mit dem Thema Pride. Wir waren voriges Jahr auf einer Sex-Positiv-Party mit dem Thema Sommernachtstraum. Und wir waren heuer auf einer Sex-Positiv-Party mit dem Thema griechische Götter. Das fand ich eigentlich ganz spannend. Da ist nämlich auch die Deko danach ausgerichtet und das war wirklich ganz nett. Das gibt es auf Kink-Partys nicht.
Ja, und das ist schon gerade für uns, weil wir lieben ja Kostümieren, also Stichwort Halloween etc. Also für uns sind so Themen schon ziemlich cool, weil da kann man sich auch ein bisschen reinfuchsen und beim Outfit nochmal schauen, was könnte man da an Accessoires dazugeben, damit das ins Thema passt und so weiter.
Genau. Der Dresscode auf einer Sex-Positiv-Party, darf auch immer ein bisschen verspielter sein, ein bisschen bunter sein. Es darf romantische Einflüsse geben, oft auch dem Thema entsprechend. Bei einer Kink-Party ist der Dresscode meistens Lack, Latex, Leder. Und was der Sexshop sonst noch so hergibt.
Alles, was in den Bereich BDSM und Fetishwear fällt, ist in den Kinky-Partys oder Kink-Partys auf jeden Fall erlaubt.
Genau. Gut vertreten auch bei einer Sex-Positiv-Party. Und das finde ich ganz gut. Es gibt einen eigenen Playroom für die LGBTQI+. Und ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt. Und zusätzlich gibt es noch auf den Sex-Positive-Partys einen eigenen Flinter-Playroom.
Diese Sachen sind für die Queer-Community, Flinters natürlich ganz besonders für Frauen, sehr wichtige Themen, weil das sind unterrepräsentierte Gruppen und gerade im Bereich Sex-Positivity geht es ja auch sehr viel darum, dass sich so unterrepräsentierte Gruppen sicher und wohlfühlen können, ihre sexuelle Orientierung auch ausleben können oder ihre sexuellen Praktiken auch frei ausüben können.
Was es auf einer Sex-Positive-Party zum Beispiel nicht gibt, aber dafür auf Kink-Partys, manchmal ist auf einer Kink-Party eine Domina vor Ort, die man testen kann, die einen ein bisschen was zeigt. Oder es gibt auch Stände, wo Halsbänder, Peitschen oder anderes Spielzeug verkauft wird.
Und nachdem unser Bekannter, der da ja mal kurz getestet hat, runtergekommen ist, habe ich mir gedacht, warum war ich da eigentlich nicht?
Ja, warum warst du dort nicht?
Er hat gesagt, die Schlange ist mittlerweile zu lang.
Hast du nicht den Kindern einmal erklärt, wenn es lustig ist, stehen immer viele Leute an und dann muss man Geduld haben?
Ja, das habe ich ihnen erklärt. Aber wenn es die Stiegen schon runtergeht, dann ist es zu lang. Es wird sich wieder ergeben.
Wahrscheinlich. Dafür haben Sex-Positiv-Partys manchmal so kleine Workshops. Das fand ich auch ganz nett. Es gab eine Kakao-Zeremonie. Ist die an dir spurlos vorbeigegangen?
Ja.
Es gab eine Kakao-Zeremonie oder auch ein Kuss-Workshop.
Genau, der Kuss-Workshop. Aber von dem haben wir nur, oder warst du dort?
Nein, ich war nicht dort.
Wir haben nur gehört.
Wir haben von beiden nur gehört. Es war offenbar ganz nett. Ja.
Das sind so lustige Dinge zwischendurch. Also Workshops, würde ich sagen, sind ja in aller Regel auch mal größere Dinge, so wie zum Beispiel, es gibt ja kleinen Shibari-Workshop oder kleine Shibari-Demo, haben wir mal gesehen auf einer Party.
Genau.
Oder es gibt auch so, nennen wir es einfach mal Spiel- oder Play-Workshops, wo es auch um diverse Dinge geht, wie Paddle und solche Dinge. Aber was es auch noch gibt neben den Workshops sind Shows und das gibt es auf beiden Partys, zum Beispiel Bondage- oder Shibari-Shows, die können ja sehr stilvoll sein und sehr verspielt.
Sind aber doch meistens auf Kinky-Partys.
Ja, kann es aber auch auf Sex-Positive-Partys geben. Und auf den Kinky-Partys sind natürlich die Shows schon eher mehr in Richtung Thema Fetisch und Kink.
Oh ja, ich kann mich an eine Domina-Show erinnern mit zwei Sklavinnen, die ganz schön Gas geben haben auf der Bühne. Und nicht zu vergessen, eine Shibari-Show, und die möchte ich jetzt ganz kurz auch erwähnen, von der lieben Felia und von Frank, die uns dazu bewogen haben, ja auch Shibari zu machen.
Wie sagt man so schön im Podcast, Grüße gehen raus und wir werden den Instagram-Auftritt der beiden natürlich verlinken auf unserer Website. Haben wir die eigentlich schon mal erwähnt?
Nein.
Unsere Website für den Podcast, die wir ja auch immer über Claires Instagram bewerben, lautet ehemalsex.eu in einem durchgeschrieben.
Das hast du jetzt sehr, sehr schön gesagt.
Wie so ein Radiomoderator.
Ja, voll. Ja. Ja, gut. Wir waren ja doch auf einigen Partys und haben da so unsere Erfahrungen gesammelt.
Was würdest du sagen, so rein persönlich, welche der beiden Kategorien gefällt dir besser oder sagt dir mehr zu?
Oh, das ist schwierig, weil ich habe in beiden Kategorien meist so eine Lieblingsparty. Und in der Sex-Positiv-Kategorie ist es definitiv die Hausgemacht in Wien. Diese Party liebe ich, die ist top organisiert, da gibt es nichts zu bemängeln, da ist alles on point. Also das ist sicher eine meiner Lieblingspartys. Bei den Kink-Partys ist es schwierig zu sagen, dass ich einen Favoriten habe, weil jede Kinky-Party was Besonderes ist. Ich fand die Saprosa schon ganz gut, aufgrund der vielen Shows, aufgrund der vielen Shibari-Shows, muss ich dazu sagen. Ich mag aber auch die Kinky Galore ganz gern.
Es ist lustig, dass du sagst, die Antwort ist so schwierig, weil meine Antwort ist genau die gleiche, aber ich würde sagen, die Antwort ist ganz einfach. Ich mag beides gerne und bei den Sex-Positiv-Partys finde ich die Hausgemacht am besten. Ich würde halt sagen, bei den Kinky-Partys oder Kink-Partys finde ich ganz klar die Kinky Galore am besten, weil sie einfach so unfassbar cool ist.
Ich finde auch bei so manchen Kink-Partys die Location besser.
Ja, wobei die Location und die Kink-Partys, beziehungsweise auch Sex-Positiv-Partys, muss man ja sagen, gehören nicht zusammen. Also die Menschen, die das organisieren, besitzen nicht eine fixe Location, sondern da gibt es, wenn wir jetzt über Wien sprechen, einige Beispiele, auf denen wir schon waren. Und wir sind der Meinung, dass sich manche Locations eben besser für so eine Party eignen und andere nicht. Die Veranstaltungsleitung fragt da halt an, dann wird irgendwas vereinbart. Und es kann auch schon mal sein, so wie Kinky Galore, dass wir da zuerst einmal in der Metastadt waren und dann einmal im Jolly Rogers waren.
Ja.
Und da haben wir halt einfach eine Meinung dazu, was sich besser eignet. Wir haben uns auf einer ein bisschen wohler gefühlt. Ist auch schwer vergleichbar, weil auf einer war es Spätsommer oder Hochsommer, auf der anderen war es halt so
Winter.
Ja, Spätwinter.
Es war Winter.
Es war einfach
Es hatte Minusgrade, es ja. war Winter.
Und wenn dann natürlich man so halbnackt draußen steht, die Garderobe ist draußen, dann ist es ein bisschen schwierig. Aber vielleicht sprechen wir nochmal so ein bisschen über die Abstufungen, die einzelnen bei den Sex-Positiv-Partys. Die sind ja, finde ich, eher einheitlich. Also manche gefallen uns besser, manche weniger. Aber so, sagen wir mal, von der Art und Weise sind sie einheitlicher als die Kink-Partys.
Ja.
Ich würde mal sagen, zumindest diejenigen, die wir besucht haben, diese Partys, da würde ich sagen, dass sie sehr ähnlich waren. Die Sex-Positiv-Partys.
Ja.
Während bei den Kink-Partys, ich denke, die Kinky Galore, die ja von Stadt zu Stadt zieht, zumindest in Österreich gibt es Wien, aber in allen deutschen Städten ist mal in Köln, mal in Hamburg, mal in Berlin, in München, in Dresden und so weiter. Die ist so in der Mitte drinnen, so ein bisschen. Während die Subrosa Dictum eine ganz klare Fetischparty ist.
Oh ja. Ich wollte das Gleiche gerade sagen. Das merkt man auch an den Outfits. Da ist schon alles sehr schwarz und sehr viel Latex.
Mhm. Das trifft es ganz gut.
Erinnert mich dran, ich brauche ein Kleid aus Latex.
Auf etwas wie einer Subrosa, wir könnten sie auch Fetischparty nennen. Da sind schon ganz klar Leute aus der BDSM-Szene stärker vertreten als Menschen, die einfach mal ganz gerne einen Harness tragen. Das kommt ja auf der Kinky Galore eher vor.
Ja. Ja.
Auf der Subrosa wird sehr viel an der Leine geführt, auch mit Masken und diese Sachen. Da gibt es sehr viel bis hin zur Oxygen Deprivation. Das ist schon eine, sagen wir mal, andere, etwas härtere Community.
Das ist eine andere Kategorie. Schwer hier den Vergleich dann noch zu ziehen. Aber trotzdem auch eine empfehlenswerte Party.
Absolut. Ich finde ja auch, Sex Positivity steht ja auch für Offenheit. Das heißt, man sollte durchaus auch beides mal ausprobieren. Wir können jetzt nicht euch zum Beispiel sagen, was ist besser, was ist schlechter. Diese Erfahrung müssen alle selbst machen. Da einfach mal ausprobieren. Auf allen Partys gilt Awareness und Consent. Man muss nichts machen, was man nicht machen möchte. Also man kann gefahrlos auch auf eine Fetischparty gehen. Einfach mal schauen und dann sagen, okay, war geil oder ja, ist nichts für mich.
Aber wenn wir schon dabei sind, war geil. Was ist dein tollstes Erlebnis auf der Party gewesen?
Boah, tollstes Erlebnis. Schwer zu sagen. Das ist jetzt für mich eine schwere Frage. Ich würde sagen, es ist vielleicht nicht ein Erlebnis, sondern für mich war das schönste Gefühl auf der ersten Kinky Party, auf der ich war mit dir, das Gefühl, zum ersten Mal so ein gekauftes Outfit zu tragen, dort aufzukreuzen, ziemlich nackt, unter hunderten Menschen, manche kreativ bekleidet, manche auch ganz nackt und trotzdem da nicht aufzufallen, sein zu können, sich da wohlfühlen zu können. Und dieses Gefühl, dieses Wow, ist das schön hier. Das ist für mich eins der schönsten Sachen. Und weil du nach Ereignis gefragt hast, da gibt es natürlich schon was. Wir waren auf einer Sex-Positiv-Party und standen da mit einem Paar an der Bar. Vorsicht, hartes B, weiches B. Und das wurde dann so ein bisschen heiß und dann kommt dann noch eine dritte Person dazu, die niemand kannte und dann plötzlich so uiuiuiuiui. Und mehr sage ich dazu nicht.
No, ja, ich habe das nur von außen gesehen, das war schön anzusehen.
Wie sieht es bei dir aus? Was war dein bestes Ereignis? Oder?
Mein bestes Ereignis? Es ist immer schwer, Dinge festzumachen. Vorneweg liebe ich diese Partys, weil du auch als Frau alleine, und ich war ja schon zweimal alleine, dort absolut sicher bist. Dieses, es gibt, oder zumindest ist es mir nicht passiert, kein übergriffiges Verhalten. Ein Geweck ist ein Geweck, ein Nein ist ein Nein. Und du hast ganz schnell jemanden an deiner Seite, der dir hilft. Und diese Person wird auch rausgeworfen, wenn man sich nicht dran hält. Das ist für mich als Frau, wenn man alleine weggeht oder nur unter Frauen weggeht, super entspannt. Das habe ich in keiner Diskothek, das habe ich in keinem Club, das habe ich in keiner Bar, denn dort ist einfach dieses Team, das dir dann hilft. Und wie du ja weißt, war meine erste Erfahrung mit einem Seil ja auf einer Sex-Positive-Party, wo mich eine andere Frau fesseln durfte. Und dieser erste Kontakt mit dem Seil war definitiv mein schönstes Erlebnis.
Und das habe wiederum ich von außen gesehen und das war schön anzusehen. Ja, ich habe gesagt, jetzt muss ich mein schönes Zitat unbedingt noch anbringen, weil mich schon oft Leute gefragt haben, ja, wie ist denn so auf so einer Party, nicht? Wie sind die Leute da so und wie sehen die aus und was zieht man denn da an? Habe ich immer gesagt, da sind alle Menschen wahnsinnig toll gekleidet, aber kaum jemand hat wirklich was an.
Ja, das stimmt schon.
Es trifft irgendwie zu, oder?
Ja, voll. Voll.
Ja, gut. Damit kommen wir zu unseren Ecken. Claire, willst du beginnen? Wie sieht es in Social Media aus?
Ich beginne. Auf Social Media gibt es ganz viele Seiten. Einigen davon, folge ich auch, die solche Partys anbieten. Und dadurch, das verbreitet sich, glaube ich, auch ganz gut, weiß man halt dann auch immer, wo es diese Partys gibt oder wann sie stattfinden. Denn Followern zufolge und auch meinen Followern zufolge ist immer ein großes Interesse da an solchen Partys. Finde, das ist auch noch ein guter Einstieg, wenn man das ein bisschen erkunden will, weil solche Partys ja doch softer sind als so mancher Swingerclub-Besuch. Und auch da sind auch in meinen Fragerunden immer wieder so, dass es nach solchen Partys gefragt wird. Also das Interesse ist da. Die Veranstalter haben dementsprechend viele Follower. Das heißt, es gibt genug Publikum, die darüber Bescheid wissen wollen. Jetzt ist die Frage, wie finde ich solche Partys? Auf der einen Seite in Social Media. Folgt meinem Profil. Ich poste immer wieder Partys, wo auch ich hingehe, die ich auch empfehlen kann. Oder eben auf Joy Club. Und wie sieht es in der Wissenschaftsecke aus, Jörg?
Ich habe diesmal viel zu viel. Ich werde versuchen, mich kurz zu fassen und den Rest auf die Website zu packen. Ich habe mich einmal damit befasst, woher kommt Sex-Positivity eigentlich? Einige sagen, das kommt aus den 50er Jahren. Andere sagen, es gab es in den 20er Jahren schon, zum Beispiel in der Ballroom-Culture in Harlem. Andere sagen, das hat sich erst durch die sexuelle Revolution in den 60er Jahren etabliert, aber in den 80ern erst so wirklich dann publik gemacht. Und wichtig ist auch eine 2002 erschienene Definition der World Health Organization, der WHO, über sexuelle Gesundheit, die unter anderem definiert hat, dazu gehört auch Pleasure, Safety, Freedom from Violence and Discrimination. Wichtig zu sagen ist, Sexpositivität hat nichts mit Promiskuität zu tun. Also das haben wir ja schon besprochen, nicht alle sexpositiven vögeln die ganze Zeit nur rum. Darum geht es nicht. Es geht im Wesentlichen darum, dass sich Menschen in ihrer sexuellen Orientierung, sexuellem Ausdruck, sexuellen Praktiken sicher, frei und respektiert fühlen. Und dazu habe ich zwei Artikel mitgebracht, weil wir ja über Sexpositivity und über Kink sprechen in der Folge. Der eine Artikel ist von Belou und Schulze 2022, ein Messinstrument namens The Sex Positivity Scale. Die haben einen Fragebogen entwickelt aus 26 Fragen vom Likert-Typ. Also das heißt, da sind Statements drinnen und wenn man den Fragebogen ausfüllt, muss man zu der Aussage immer sagen, stimme gar nicht zu, stimme wenig zu, neutral, stimme eher zu oder stimme voll zu. Das sind so Aussagen wie: Die Zahl der Sexualpartner eines Menschen sagt nichts über die moralische Integrität aus.
Ein wichtiger Satz.
Ja, oder sexuelle Aktivitäten sollte man nur in romantischen Beziehungen pflegen.
Mhm.
Also dieser Fragebogen, den habe ich als Online-Experiment gesetzt und die liebe Claire hat den Link über ihr Instagram-Profil verteilt und ich habe da einige Antworten gesammelt, um mal zu schauen, wie sexpositiv seid ihr denn? Das werde ich jetzt nicht hier berichten, denn das ist viel zu viel an Daten und auch ein paar schöne Grafiken. Das gibt es dann zum Nachschlagen auf der Website.
Und natürlich anonym.
Natürlich.
Das müssen wir immer dazu sagen.
Anonym, ja, weil wir brauchen keine Namen in der Wissenschaft, wir brauchen nur ein paar soziodemografische Daten wie Alter, Geschlecht oder Gender und dann geht es schon in die Fragen rein. Wir wissen nicht, wer das genau war. Das Zweite, was ich kurz berichten möchte, weil wir ja auch über Kink-Partys sprechen, ist eine Studie von Kalafatis Russell, ebenfalls aus 2022. Das ist ein Systematic Review über BDSM und Kink-Praktiken und Identitäten mit dem Namen Doing Kink versus Being Kink. Und diese Studie hat 91 wissenschaftliche Studien untersucht zum Thema Kink und Fetisch. Und da ist rausgekommen, es gibt eine klare Unterscheidung zwischen Verhalten und Identität, die klinisch, sozial und politisch relevant ist. Verhalten, also das heißt Doing Kink, ist häufig kurzfristig und eventbezogen. Das können Partys sein, wie wir besprochen haben, oder auch BDSM-Sessions zum Beispiel. Sie sind meistens außerhalb der Selbstdefinition und des Alltags und die Motivation ist experimentell und lustbezogen. Und dann gibt es Being Kink, die Identität ist Teil der Selbstdefinition, so wie eine sexuelle Orientierung. Sie ist längerfristig, ist oft verbunden mit Zugehörigkeit zu einer Community. Sie ist tief verankert in den eigenen Lebensstil, teilweise auch in die Beziehung und sie ist häufig verbunden mit politischen oder queeren Identitäten. Was auch sehr stark herausgestellt wird, ist dieses Stigma, dass Kink oft fälschlich pathologisiert wird. Also was heißt das? Dass Kink, Fetisch etc. laut psychotherapeutischen Manualen wie dem ICD-10 als psychische Störung diagnostiziert wurde. Die neue Version ICD-11 tut das nicht mehr. Und dann gibt es auch noch ein Manual namens DSM-5, das ist alles so psychotherapeutischer Kram. Der definiert die Paraphilie als die ungewöhnliche sexuelle Praxis oder ungewöhnliche sexuelle Interessen. Und die sind ganz klar nicht als Störung definiert. Es gibt auch paraphile Störungen, aber die werden separat definiert. Und das Wichtigste, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, die World Health Organization, die WHO, sagt ganz klar, BDSM ist keine psychische Störung. Ich glaube, den Satz kann man gar nicht oft genug sagen. Es ist keine Störung.
Ich finde es so arg, dass das einmal als psychische Störung abgehandelt wurde.
Ja, und einmal, weißt du, worüber wir da sprechen? Das ICD-11 löst das ICD-10 jetzt gerade ab. Also dieses einmal war vor ein paar Jahren.
Noch tragischer.
Und ich glaube, in den meisten Regalen der Psychoanalytiker oder Psychotherapeuten steht nach wie vor das ICD-10.
Augen auf bei der Wahl des Psychotherapeuten.
Das ist ein wunderschöner Schlusssatz für die heutige Folge. Damit danken wir euch ganz herzlich fürs Zuhören. Wir hoffen, die Folge war auch wieder informativ und spannend für euch.
In der nächsten Folge werden wir das Thema Dating behandeln. Wir freuen uns sehr, wenn ihr auch da wieder live dabei seid.
Mit Claire
und Jörg.